Unser heutiger Taggast kommt aus dem Kanton Bern, konkret von Kirchberg. Als Spitzenkoch in der Sternegastronomie hat er in der 5. Generation das Restaurant Krone in Betterkinden geführt, wo über 160 Jahre im Familienbesitz war. Daneben hat er auch immer wieder auf Kreuzfahrtschiff oder auf Kochbühnen, Schaubühnen oder auch bei Kochwettbewerb gekocht. Er ist aber auch so etwas wie ein Weltenbummler und hat diverse soziale Projekte initiiert. Er ist mit der Therese verheiratet. Sie haben 2 erwachsene Töchter. Begrüßen bitte mit einem warmen Applaus. Therese Hublatt, darf ich dich bitten? Wir machen es wieder wie immer. Beim Sonntagstag, so in der ersten Runde, kommen 7 Fragen. Das sind immer die gleichen. Aber mit dem spüren wir dich ein bisschen, Res. Herzlich willkommen hier in der Mosaikkirche. Und wir starten gerade mit der ersten Frage. Wo bist du aufgewachsen?
Ja, in dem Betterkinden eben. Das ist im Kanton Bern. Ich hoffe, ihr versteht mich alle in dieser Fremdsprache. Und ja, dort bin ich aufgewachsen von Geburt bis wir jetzt eben vor 3 Jahren umgezogen sind nach Kirchberg.
Du bist dort auf dem Gasthof oder wie sagt man dem Restaurant? Oder?
Eigentlich Gasthof, oder?
Gasthof.
Weil ein Gasthof hat eigentlich noch ein paar Zimmer. Aber es ist nicht ein Hotel, das viele Zimmer hat, aber es ist auch nicht ein Restaurant, das kein Zimmer hat. Das sind Gasthöfe.
Also, du bist in dem Gasthof Kronen aufgewachsen. Wer sind deine Eltern?
Also, mein Vater war halt die 4. Generation gewesen und war sehr leistungsorientiert, sehr strenges. Grosse Anforderungen für sich selber und andere auch. Und meine Mutter war eine Bauerntochter und hatte eine gesunde Gottesfurcht. Sie war sehr liebenswürdig, sehr sensibel. Und wir hören dann noch mehr.
Genau, wir werden auch über die Situation oder Prägung der Eltern noch ein bisschen reden. Jetzt, du bist hier in diesem Betterkinder. Wahrscheinlich wissen die meisten nicht, wo da ist. Das ist
Ja, ich habe nicht gewusst, wo Neftenbach ist, weißt du?
Ah, ja. Ja, da ist eben auf dieser Seite, oder? So. Wobei wir ja immer davon ausgehen, eigentlich wir sind das Zentrum der Schweiz, aber eben das. Also egal. Du bist in deinem Betterkinder ja in der Schule. Ja. Wie ist dein Schulbesuch verlaufen?
Ja, du. Also eigentlich war ich gar nicht so schlecht, aber mein Vater hat immer gefragt, sagen wir einen 5er oder 5,5er, hat gesagt, ja, ist gut, wer hat mehr gehabt? Und wenn jemand einen 6er oder etwas mehr, dann hat er gefragt, warum hast du nicht?
Also aber, du wärst eigentlich gut gewesen, aber,
aber es hat nie gelangt.
Es hat nicht gelangt. Genau. Ja, hast du dann auch mal beschissen in der Schule?
Nicht gross, ich habe mich nicht getraut. Nein, also ich wüsste jetzt konkret nicht unbedingt, nein.
Also du bist ein angepasstes Kind, Schüler gewesen, so.
Ja, nicht. Gut, das ist ein bisschen
untertrieben, übertrieben.
Ein bisschen so. Hochgegriffen.
Okay. Ja,
Weiss.
dann nach dem Schulbesuch, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
Also zuerst hat mich der Vater in ein Institut gesteckt, in Estoy-le-Lac. Das war ein Institut für Französisch. Und wir konnten auch noch das Handelsdiplom machen in gleicher Zeit. Wir hatten 2 Stunden Ausgang pro Woche. Und sonst war es angesagt, es war ein katholisches Institut. Es waren nur 8 Reformierte und einer davon ich. Und nachher war ich noch 5 Monate und 10 Minuten in England, um noch Englisch zu lernen. Und das hat das Schema gepasst von Leistung, das mein Vater vorgesehen hatte. Und dann die Lehre.
Also gelehrt.
Kochlehre.
Kochlehre?
Nachher, ja.
Wo hast du denn die gemacht? Zuhause?
Nein, die habe ich dann im Schweizerhof in Bern gemacht. Das ist, seinerzeit war das absolut Number One von Bern sowieso. Unter einem ganz berühmten Küchenchef, der hat Ernesto Schlegel geheissen. Er ist notabene Ostschweizer, aus dem Rheintal ist er gekommen. Und ist einer der berühmtesten Köche von seiner Zeit.
Und der hat dich zum Spitzenkoch?
Ja, nicht einfach so, oder? Das dauert, da musst du schon ein bisschen lang schmoren, bis du, bis du so weit bist. Nein, nein, aber ich hatte wirklich eine super Ausbildung. Ja, in Sachen zum Beispiel Warenkunde habe ich praktisch nichts müssen lernen, theoretisch, weil wir haben alles gehabt, dazumal schon, also sprich 1966 bis 1969. Wir haben Hummer, wir haben Ostern, wir haben...
Also mit mir meinst du jetzt zuhause?
Nein, 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 im Schweizer Hof.
Im Schweizer Hof,
ja, ja. Also wir haben, also was es dann hat gegeben, gastronomisch an Ware im Angebot, das haben wir einfach gehabt.
Und nach der Kochlehre?
Ja, nachher war Hotelfachschule Lausanne dran und verschiedene Arbeitsplätze halt in Genf, in Guy, wo ich gearbeitet habe als Koch.
Ich glaube, in deinem Buch, wir kommen ab und zu aufs Buch noch zu reden, hast du auch geschrieben, du bist mal in St. Moritz gewesen, oder so?
Das auch noch, genau, im Palast St. Moritz. Ja. Also zwei Saisons als sogenannter Chef Turna, das ist wie ein Vorarbeiter, wenn man so will.
Also und dort hast du Werbekocht? Also ich checke ja kaum mal in so einem Hotel.
Ja gut. Also das Palast St. Moritz und das Palast Gstaad sind so ein spezielle Hotels. Das ist einfach nicht nur sagen wir mal, das 5-Sterne-Ambiente ist. Dort kommt nachher noch die ganze Prominenz dazu und also der ganze Dünkel. Wenn man kann im Palast verkehren, dann ist man einfach wirklich eine Liga über den gewöhnlich Sterblichen. Also wir haben Schaf von Persi, wir haben Rudo Jürgens, wir haben, also ich weiss, die nehmen nicht mehr alle zusammen, aber dir ja auch nicht, und die Jüngeren nicht, denen sagt das alles nichts, oder? Aber das ist also wirklich top gewesen. Ja.
Du hast Prominenz bekocht, dort vor der Welt.
Ja, nicht allein natürlich, wir sind ja etwas über 40 Mal in der Küche.
Okay. Ja. Spezielles Erlebnis von dort?
Ja. Auch eben zum Beispiel, einmal beim Schaf von Persien, habe ich müssen dürfen, ein Filet Wellington aufschneiden. Es waren 14 Leute gewesen. Erstens war ich enttäuscht, weil ich dachte, dass ich den Bodyguards und will noch Probe essen, oder ob es vergiftet ist, und es ist nicht so passiert. Aber nachher habe ich das Filet Wellington geschnitten und man, das ist so etwas von auseinandergefallen. Weißt du, also der Teig und die Füllung und das Filet, es war einfach eine Katastrophe, oder? Und ich habe mich so geschämt, ich nicht gewusst, was ich machen soll, was ich sagen soll, und habe Blut geschwitzt und so. Aber es war nicht mein Fehler, weil du musst dir vorstellen, in so einer Küche gibt es verschiedene Abteilungen. Also der Saucier hat das viele anbraten und hat die Farce, die drum kommt, das ist ein Düchse, sagt man dem, drum da, und der Bad ist jetzt eingepackt. Und dass das von angeht, das habe ich nichts dafür können. Aber ich war das Boulet gewesen, natürlich vor den Gästen, das ist schon klar.
Und du hast es serviert so?
Du, ja, so gut es gegangen ist, zusammengepflegt und gehofft, das sagt niemand etwas, oder? Aber sie haben es gegessen und es war gut gewesen. Ja.
Okay. Nächste Frage, was passiert, wenn dir jemand auf die Füße steht oder wie man so sagt, auf den Schlips tritt oder so, also wenn dich etwas ärgert?
Ja, du kannst es mal probieren, wenn du Mut hast. Also, nein, also,
vielleicht beschreibst du es besser.
nein, also ich bin, also ich würde sagen, ich bin noch recht tolerant. Also es braucht noch einiges, bis es mich zur Ruhe ausbringt.
Was machst du aktuell? Also, ja, ich hätte jetzt fast gefragt, was ist heute deine berufliche Tätigkeit, aber...
Jetzt Sehr. Bin ich doch schon eine Weile im unruhigen Aktivstand, wenn man so will. Also kochen für Familie, kochen für Flüchtlinge und für Grosskinder natürlich. Sie sind die anspruchsvollsten Gäste, die ich kenne.
Haben die gerne Spinat?
Wie? Yeah. Also,
essen die Spinat, Brokkoli?
Ja, Spinat und Brokkoli ist jetzt nicht so das Problem. Aber sonst ist es schon so recht anspruchsvoll. Ja. Eigentlich theoretisch essen sie auch Muscheln und so weiter, was sie allerdings bei mir eher weniger überkommen. Aber sie sind einfach, das hat ein bisschen zu wenig Salz, oder es ist jetzt dieses oder jenes. Also manchmal ist es schon mühsam.
So. Sie wissen nicht, mit wem das jetzt zu tun haben, oder?
Ja, vor allem ist es denen noch gleich, oder? Also wissen sie es schon, aber sie haben einfach nicht den nötigen Respekt.
Okay. Also, ihr arbeitet noch daran, dass der noch sich entwickelt, der Respekt. Letzte Frage, so zum ersten Teil. Du bist Christ. Mhm. Beschreib doch in ein paar Sätzen deine Gottesbeziehung.
Ja gut, so wie sie heute ist, gell? So wie sie heute ist. Also, einerseits ist Gott für mich eine wunderbare, hohe Macht, die sich offenbart. Vor allem jetzt auch gerade in der Schöpfung, wo ich einfach endlos mich begeistern kann, anbeten, mich freuen kann. Und andererseits ist das Gegenüber auf Augenhöhe, wo mich kennt, wo bei mir ist, wo mich liebt. Notabene, ob schon er mich kennt in Jesus. Und die dritte Geschichte, würde ich sagen, ist die Stimme in mir, die mich mahnt, die mich ermutigt, die mich führt, die einfach präsent ist.
Das war nicht immer so gewesen. Kannst du noch zwei, drei Sätze sagen, wie die Gottesbeziehung geworden ist? So bis heute.
Nein, das war überhaupt nicht immer so gewesen. Ich bin nicht in einem gläubigen Haus aufgewachsen, gar nicht. Aber mit etwa 7, 28 bin ich schwer depressiv geworden, weil ich dann in einem Clinch war mit meinem Vater und mit meiner Zukunft, mit meiner Perspektive. Und eben habe dann psychiatrische Behandlung gebraucht, habe Psychomedik gebraucht, habe auch Panikattacken auch noch gehabt. Und in dem Kontext habe ich dann mich daran erinnert, dass meine Mutter immer Kraft geschöpft hat aus dem Glauben. Und eines Tages habe ich einfach entschieden, jetzt will ich wirklich erfahren, wenn es Jesus gibt, wie meine Mutter sagt und wie es offenbar in der Bibel beschrieben ist, dann möchte ich das jetzt erleben. Und bin dann auch bereit gewesen, auf das einzugehen, was ich erkenne oder was ich ändern muss oder was ich muss anpassen muss. Und das war der Wendepunkt gewesen. Und von dort an hat dann ein Prozess angefangen, von einer Beziehung, die man wirklich auch vielleicht vergleichen mit einer Beziehung in einer Ehe, wo man sich kennen, wo man wächst, wo man weitergeht, wo aber weitergeht und nicht einfach aufhört. Also es ist nicht wie das Diplom als diplomierter Küchenchef oder so, mal hast du und dann bist du es, oder? Sondern man einfach weitergeht bis auf heutigen Tag.
Vielen Dank für den kurzen Einblick in dein Leben. Wir werden nachher noch mehr auch über die beruflichen Situationen reden. Ich bitte euch, dass ihr vorkommt, Band. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen bei der Beziehung zu Gott aufgehört und wir sind eingeladen, miteinander und mit der Band zusammen zwei Lieder zu singen. Lass uns ein bisschen jetzt über die berufliche und persönliche Entwicklung reden. Was würdest du sagen, wo hat deine Karriere als Koch angefangen? Als Kind? Oder also, erst, wo du am Herd gestanden bist?
Also für meinen Vater hat es ja angefangen, als ich auf die Welt gekommen bin. Als einziger Sohn, fünfte Generation, war für ihn kein Thema, dass ich etwas anderes machen könnte. Und für mich hat es angefangen, als ich das erste Mal in der Küche gestanden bin. Nicht daheim. Ich habe daheim nie geholfen in der Küche. Immer müssen arbeiten. Aber wir haben dann noch, die Hälfte des Geschäfts ist noch als Landwirtschaft genutzt worden. Entweder habe ich beim Bauern geholfen oder habe ich der Mutter geholfen, halt im Haus und so weiter. Aber unter dem Vater wäre nie gegangen.
Du hast jetzt schon zwei, drei Mal angeschnitten. Das Verhältnis zum Vater war ein bisschen schwierig und auch zur Mutter sehr, zur Mutter nicht schwierig, aber einfach sehr unterschiedlich. Genau. Dein Verhältnis zum Vater, ein anderes zu der Mutter. Wie war das?
Also, der Vater war natürlich auch geprägt von seiner Zeit. Oder? Er ist nachher, also 1914 geboren, nachher die Zwischenzeit zwischen den Kriegen und nachher der Aktivdienst im Zweiten Weltkrieg natürlich. Nachher Wiederaufbau, Leistung, Bauer. Oder? Und er hat einfach sich selber und andere Leute immer durch die Leistungsbrille gesehen. Oder? Und natürlich auch mehr als einziger Sohn, Hoffnungsträger und so weiter. Er hat sicher mehr gern gehabt, aber hat es nicht können zeigen und hat es einfach nur durch Leistung definiert. Und die Mutter, wie ich schon angetönt habe, ist ganz anders gewesen. Sie ist eine sehr feinfühlige, liebenswerte Frau gewesen, also spirituell auch interessiert. Und sie hat einen gewissen Glauben, den man dann hatte. Als Bauern, bei den Bauern, bei uns, ist das so gewesen. Mir ist in die Predigt gegangen, wir haben gewusst, es gibt der liebe Gott, oder? Ja. Aber so eine persönliche Beziehung, wie ich sie hat erleben, glaube ich, hat sie schon nicht gehabt, aber sie hat betet, sie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Bibel lesen hat sie nicht so, also ich habe mit ihr nie Bibel gelesen, zum Beispiel. Aber sonst war sie sehr warmherzig und lieb.
Es ist ja interessant, dass du eigentlich mit dem Vater nie in der Küche geschafft hast und er ja doch eigentlich denkt hat, du seist dann da der würdige Nachfolger jetzt nach der Schule. Du hast es vorher erwähnt, haben sie dich da ins Internat gesteckt oder, oder bist du freiwillig gegangen?
Ja, dann habe ich gar nicht freiwillig gemacht. wobei, es ist irgendwie gewesen, der Vater hat einfach gesagt, wie das geht und was so gemacht wird und so weiter. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, das Ding zu fragen. Das hat es einfach gemacht.
Aber du bist ja auch dann ein bisschen von daheim weggekommen, auch von dieser Situation vom Vater in das Internat.
Ja.
Wie auch immer in diesem Internat, wie war eigentlich die Küche dort?
Ja, furchtbar.
Furchtbar?
Nein, also wirklich, es war ja, wie gesagt, ein katholisches Internat und wir einfach, das Verrückte war eben, dass nebenan das Mädcheninternat war. Und darum haben sie uns einfach eingesperrt, oder? Wir haben nur gelehrt und gearbeitet und gemacht und da.
Aber die jungen Frauen haben da nicht können irgendwie...
Nein, aber wir haben natürlich so viel Kabis gebaut, nachher, also mit 140 Gielen, wie ein anderer sind. Und eingesperrt sind, da kommt also eine Menge Sinn.
Genau, ich habe im Buch gelesen, das ist also sehr empfehlenswert. Und der Reis hat auch ein paar mitgebracht, da kann man erwerben, sogar mit Widmung nachher. Ich habe gesehen, ich habe da verschiedene Zettel geklebt. Ich habe da wirklich sehr, nicht nur amüsant, sondern auch sehr inspirierend gefunden. Jetzt da drin beschreibst du, dir hat einmal eine Spiegel eingefallen in dem Internat.
Ja, genau.
Also,
genau. Ja.
Wobei, von dir habe ich schon gelernt, Spiegel, also ich habe auch immer gedacht, Spiegelei ist einfach, oder? Da bringt jetzt jeden an. Aber ich habe jetzt vom Reis erfahren, also Spiegelei ist schon höhere Klasse. Egal, da lassen wir jetzt.
Ja, gut.
Also kann nicht jeden, oder? In dem Internat hast du mal mit dem Spiegelei also fast in Rauschmiss.
Ja, genau. Ist mir
bald aktiviert.
Vom Verhängnis geworden, weil es ist so... Es war wirklich leid, das Essen. Und dann waren die Eier dermassen hart, dass ich eben mein Eis genommen habe und habe im Zimmer das Kruzifix abgehängt und das Spiegelei hergehängt. Das ist...
Also es muss schlimm gewesen sein, das Hebet, oder? Das Spiegelei ist ja so eigentlich, aber das dann...
Und der Direktor von der Schule war eben Abt, also ja, Abt, nicht in einem Kloster, sondern eben bei uns. Und das ist gar nicht gut angekommen, dann musste ich zu ihm gehen und dann hat mir der natürlich beichten, habe ich auch nicht können, gell, als Protestant, oder? Aber Item hat mir dann dort das Gewissen gerecht und Item hat mir auf jeden Fall als die beste Prüfung der ganzen Schule gemacht, letztlich.
Und er hat Gnade walten lassen, du bist in dem
geblieben. Ja.
Jetzt nachher ist er dann die Lehre gekommen und ich habe im Buch gelesen, du bist Nummer 1 im Kanton Bern beim Abschluss, aber deine Lehrabschlussprüfung 4, die ist ein bisschen
bisch. Ja, das ist einer von den dünnsten Momenten in meinem Leben, weil eben, ich bin ja aufgewachsen unter dem Leistungsdruck vom Vater und dann, als ich in die Lehre gekommen bin, ist es genau gleich weitergegangen. Weil der Chef, der Ernesto Schlegel, hatte auch hohe Ziele für mich. Und er hat zum Beispiel zwei Tage vorher, war er Experte bei meinem grössten Konkurrent und hat gesagt, los, der hat 5,6 gehabt, du musst morgen mehr machen. Habe ich dann auch gemacht mit 5,9. Aber, also praktisch, die Gesamtnote war nur 5,8. Aber auf jeden Fall... Es war nachher Abschluss 4 im Casino zu Bern und es waren rund 400 Leute da, also nicht nur Köche, alle Berufe, mit den Freundinnen, mit den Eltern, mit Lehrchefs und so weiter. Oder? Und ich war ganz allein. Alle, die mir die Leistung abverlangt, für die war es am Samstag, das Geschäft wichtiger als mich zu begleiten, Lehrabschluss 4. Und da war ich wirklich brutal deprimiert.
Jetzt deprimiert, später, einige Jahre später, du beschreibst auch im Buch, hast du depressive Phasen erlebt. Du hast es vorher auch erwähnt, bis hin zu Panikattacken. Wie ist es denn zu dem gekommen?
Ja, eben, ich habe alles, also eine Klammer aufgetan, ich bin ja reisen. Nachher mit 20 habe ich mal das ganze Corsi abgeschüttelt und bin nachher 5 Monate reisen, also trampen, riesen Bart, geschlunken, 5 Kilo Gepäck für 5 Monate, das war alles gewesen. Und ich bin wirklich bis von Kanada bis nach Argentinien getrampelt und habe dort eigentlich auch nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Also Freiheit, Leben, Freude, Licht, Frieden und so weiter. Und dann habe ich eben zurück müssen, hey, weil meine Mutter ist nicht so gut gegangen und zuerst bin ich noch 2 Saisonen in Palais St. Moritz, aber eben nachher habe ich heim müssen. Und die Situation, dass ich eigentlich eine gute Ausbildung hatte, aber keine Perspektive als die vom Vater vorgegeben, die hat mich in eine Depression getrieben. Einerseits habe ich mich gehasst, dass ich nicht gewagt habe, gegen Vater aufzustehen. Und andererseits habe ich den Vater gehasst, dass er mir den Druck hat auferlegt. Und ich habe keinen Ausweg gesehen aus dieser ganzen Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass ich eben depressiv geworden bin und Panikattacken.
Und wie bist du rausgekommen? Hat der Glaube eine Rolle gespielt dann schon?
Ja, eigentlich nur. Aber eines der Sommerferien, es war Anfang der Sommerferien, habe ich eben wirklich gesagt, also Herr Gott, wie auch immer, Jesus, wie immer du heißest, wenn es dich gibt, dann brauche ich dich jetzt, dann muss ich dich, will ich dich jetzt erleben. Ich bin bereit, auf dich einzugehen. Ich bin bereit, mich von dir zu führen und leiten. Und von dort an, wie gesagt, hat der Prozess angefangen von Heilung. Nicht sofort, gar nicht. Aber es hat einfach eine neue Perspektive angefangen. Und nach bin ich dann als Christ gewachsen, sagen wir.
Hast du auch Medikamente geschluckt in dieser Zeit? Hat das geholfen?
Nein, nachher nicht mehr. Also bis dann schon. Ja. Bis zu dem Anfang Sommerferien. Und dann habe ich eben alle Medi abgesetzt und die Behandlung beim Psychiater auch. Also ich möchte schon sagen, man muss vorsichtig sein mit der Äußerung, weil bei mir ist das, hat das gestimmt. Aber wenn jemand sonst also depressiva, Antidepressiva muss nehmen und ihre Behandlung ist, würde ich einfach nicht sagen, hör auf und alles ist gut. Oder? Ja. Aber bei mir war es so gewesen.
Ja, du hast es so erlebt. Jetzt ein bisschen später ist dir Therese, deine Frau, über den Weg gelaufen. Mhm. Und ihr habt dann Beziehung angefangen. Und wir ersparen jetzt ein paar Details, die könnt ihr alles im Buch nachlesen. Also nur ein kleines Ding, natürlich, das zeigt auch so ein bisschen deinen Charakter und ihren Charakter. Ihr habt irgendwie dann auf dem Weg zur Trauung, also du bist ja eher der Kreativmensch, man kommt auch durch beim Kochen und so, und Therese ist organisiert, also gut, der Topf, sage ich, amigs findet den Deckel, also da, wo passt, oder das Gegenstück. Und ihr habt dann auch erlebt auf dem Weg in Kiel, du hast den Weg nicht gewusst und sie hat eigentlich Karten nicht dabei gehabt und so, und dann habt ihr da schon mal angefangen üben, miteinander beide die Stärken einzubringen in diese Beziehung. Und wir haben geheiratet und haben dann die Krone übernommen. Mhm. Und ist dann da gut gegangen mit dem Vater? Also das ist ja oft Generationen im Betrieb.
Ja, also schon sehr durchzogen. Oder? Weil Therese ist eben in den USA aufgewachsen. Ihr Vater, also wir sind völlig anders in der Beziehung. Also ich bin eben Wirte, Sohn 5. Generation. Ihr Vater war Professor für Medizin, in Forschung für La Roche in den USA. Und sie ist dort in der Schule in den USA, nachher auch noch in England und nachher in Zürich gelebt, wo ich sie dann lernen konnte. Also anders wäre nicht gegangen. Oder? Und auch vom Charakter her ganz anders. Sie ist eben sehr strukturiert, sehr organisiert und schrecklich intelligent auch noch. Und ich bin halt einfach eher ein bisschen chaotisch, impulsiv, kreativ und so weiter. Und das hat schon bei der Hochzeit eben angefangen, durch das, dass wir dort spät gekommen sind zur Trauung. Wo ich notabene bei der Schule war. Aber es hat immerhin ein Happy End gefunden. Und so geht es weiter bis auf heute Tag nach 44 Jahren. Genau.
Also wir haben dann doch geheiratet. Ja, übrigens, deine Kreativität ist mir auch aufgefallen im Buch. Du kochst gar nicht sauber nach Rezept, sondern sehr kreativ.
Nein, eben, also ich tue gar nicht gerne, außer beim Wachen, da kannst du nicht anders, so bei dir, sonst kann ich die Hose. Aber sonst tue ich nicht gerne. Also für mich ist das Kochen fast so ein bisschen vergleichbar, also das Kreative mit einem Kunstmaler, oder? Du gehst dem auch nicht sagen, du hast ein Bild vorzeichnen, und er muss ausmalen, oder? Du musst einfach sagen, du hast deine Palette von den Lebensmitteln oder Palette von den Farben, und der Kunstmaler macht aus dem ein Bild, oder? Und ich mache aus dem ein Gericht, oder? Also, kleine Klammer, ich muss mich gerne entschuldigen, dass ich nicht die Postur habe von einem Koch, und ich hoffe, die nehmen das auch nicht übel. Aber meistens sagen, was, du bist Koch? Oh Mann, was ist denn passiert? Und so. Das ist im Fall gar nicht passiert. Die passen einfach.
Bevor wir gerade aufs Kochen kommen, nochmal schnell zurückgeben. Ihr habt das Restaurant übernommen. Hat denn der Vater mitgeschafft mit dir zusammen in der Küche? Oder noch zwei, drei Sätze zu dem? Wie ist denn das gegangen zwischen den Generationen?
Nein, das wäre gar nicht gegangen. Also, er ist wirklich mit der Übernahme, hat er es Service-Seite übernommen und die Küche-Seite übernommen. Und der Vater hat sich zurückgezogen aus der Küche schon. Aber es ist natürlich Alltag schauen, was wir richtig oder vor allem was wir letztes machen.
Da hast du durchgehalten.
Es geht. Es geht. Nein, das ist für mich effektiv die vielleicht langdauerndste, schwierigste Herausforderung ist der Konflikt mit dem Vater, der bei allem Verständnis für seine Art und für seine, sagen wir mal, vielleicht auch Krankheiten so was. Er ist sicher auch depressiv veranlagt sehen, aber Alltag, das Nörgeln, Alltag, das Negative, Alltag in Frage stellen, das hat schon zugesetzt.
Und das hat wie aufgehört?
Und er gestorben ist.
Also bis dann ist das die Zeit gewesen, wo ihr extrem herausgefordert sind. Jetzt eben kommen wir zurück zum Kochen, beziehungsweise zu dieser Spitzengastronomie. Ihr habt dann da in dieser Krone den Betrieb geführt und irgendwann hat es da Punkte und Sterne gegeben oder so. Also ich habe gelesen, Go Mio und Guide Michelin, oder wie man Guide da richtig... Michelin, richtig gut. Wie wird man eigentlich? Wie kommt man zu diesen Punkten?
Ja, also bei uns, ich kann einfach nur für uns reden. Also machen kannst du gar nichts. Also ein Betrieb bekommt irgendwann einen gewissen Ruf und die Leute, die hier zuständig sind, die bekommen es irgendwo mit. Aber zwischen Michelin und dem Go Mio sind grundlegende Unterschiede. Michelin sind Profi, Tester, und Michelin, die kommen und sagen, wir möchten gerne mal mit dem Chef reden und nachher ein bisschen reden über Philosophie, was man macht und so weiter. Und dann sagen sie, jetzt kommt dann mal ein Tester. Und irgendwann liegt bei der zahlten Rechnung das Kärtchen vom Tester, der da war. Und dann geht das Herz in die Hose und du überlegst, was hat er gegessen, ist das gut gewesen und so weiter. Und nachher in der nächsten Ausgabe von Michelin liest du oder siehst du, ob etwas ist überkommen oder nicht. Und der Michelin gibt entweder Sterne oder also gibt keine Punkte, es gibt einfach einen Stern und sonst nichts, kein Text und nichts. Und beim Go Mio ist es anders, da haben wir eigentlich Journalisten oder Leute, die schreiben können. Und die tun dann nachher völlig an, also du weißt nicht, wenn sie kommen, nicht, wenn sie gehen, nichts. Bei uns war es so gewesen. Und nachher liest du einfach im nächsten Go Mio, schaust nachher, was da rausgekommen ist. Oder? Aber das sind Texte dabei, sind Punkte und Texte, weil das macht natürlich das Büchlein interessant, wenn einerseits Lob ist und andererseits Verriss. Das hilft, das Büchlein verkaufen und interessant machen. Das ist übrigens Ringier, der das macht, oder?
Das findet dann jedes Jahr statt, oder?
Jedes Jahr, ja.
Das stelle ich mir da schwierig vor, denn jedes Jahr musst du damit rechnen, da kommt wieder jemand testen und dann verlierst du den Stern oder auch nicht, oder behaltest du ihn?
Ja, also ich...
Was löst das aus in der Küche?
Ich kann nur folgende Geschichte sagen. Der Benoit Violier in Grissier, der hat den 2012 übernommen. Er hat nachher 19,5 Punkte Go Mio gehabt, 3 Michelin-Sterne. Ist Meilleur Ouvrier de France gesehen, ist im, ich weiß nicht in welchem Jahr, ist er bestes Restaurant der Welt erkoren gesehen. Nach 4 Jahren hat er sich erschossen.
Also der Druck ist extrem hoch.
Der Druck ist einfach unglaublich. Ja. Also der Druck ist wirklich Und klar, ich muss auch gestehen, also ich habe immer gedacht, als Christ macht mir das nicht so viel aus. Oder? Ich habe ja andere Werte, andere Ziele und so. Aber das bräuchte ich gleich. Also ich habe einmal ein Stückchen Fleisch probiert, beim Stress gesehen und das ist nachher nicht... Ich war so verkrampft, das hat sich, ist geblieben stecken beim Mageneingang. Nachher, irgendwann hat der Hausarzt mir so eine Antispasmus-Spritze gemacht, hat nichts genützt. Nach dem Eis hat man das mit der Vollnarkose im Inselspital rausholen. So
unglaublich kann
man
Stress.
Ja, kann man sehen, genau.
Hat das Folgen gehabt, die Punkte und Sterne oder wie auch immer für den Betrieb? Also sind ihr dann plötzlich sind ihr überrennt worden?
Ja, also lange ist es so gewesen. Also zuerst haben wir 14 Punkte, 15, 16. Bis zum 16. ist es immer der Umsatz immer rauf. Und beim 17. ist es dann eigentlich auch, weil wir die Bankette nachher nicht mehr hatten. Der 17 Punkte, von 17 Punkten an ist einfach wirklich Top-Liga. Und dann gibt es dann das Image, wir sind zu teuer. Ob die Leute das gar nicht mehr verifizieren. Also für Anlässe, Hochzeit oder weiß ich nicht was, haben wir nicht einmal mehr können Offerten machen, weil die Leute einfach das Gefühl hatten, jetzt ist es zu teuer.
Also ihr habt zwar mehr Punkte gehabt oder mehr Sterne, aber der Umsatz ist runter.
Genau.
Nicht gut für den Betrieb. Jetzt 1995, glaube ich, ist es gewesen, ja. Ist die Krone runtergebrannt. Mhm. Was ist denn da passiert? Wieso ist die runtergebrannt?
Ja, es war ein sogenannter Glimmbrand. Also es war ja ein altes Haus und da sind noch Schiebböden, also so Ladenböden und zwischendrin die elektrischen Röhrchen. Und mit der Zeit ist so ein Röhrchen verdrückt worden und hat es glimmt. Also jedes Mal, wenn man Licht gemacht hat in diesem Zimmer, hat es ein bisschen glüht. Und irgendwann hat es einfach nur Sauerstoff gehabt und hat es brennt. Genau.
Und da sind Menschen zu Schaden gekommen?
Nein, das nicht. Also nicht im Brand, ich zu Schaden kam nachher mit der ganzen Belastung, aber nein, es ist nie
genau,
im Brand.
Genau, also du bist Schaden dann da vor dem abgebrannten oder wie auch immer verkohlten Haus gestanden. Mhm. Wie ist das so, wenn man sein Restaurant am Morgen antrifft, wo es abgebrannt ist? Also, ja, also kannst du dann einfach im Versicherer anrufen und sagen, dumm gelaufen, könnt ihr bitte schauen, oder?
Nein, es war speziell, also der Brand selber war spannend. Es klingt ein bisschen blöd, aber es war wirklich so, weil da sind drei Feuerwehren gekommen und das ist eine Aufregung und ein Zeug. Also spannend, wie das abläuft und was da alles funktioniert und nicht funktioniert. Und nachher, das war oben um 5 Uhr übrigens, und dann kommt die Feuerwehr und hat aus der Wohnung rausgereicht, was man nicht konnte, und hat es gezügelt. Also zu oben um 10 Uhr haben wir schon eine neue Wohnung gehabt, wo die Gemeinde dafür geschaut hat. Aber bis dahin ist es schon noch gegangen, aber nachher einfach in dieser Asche herum sich bewegen, das ist wirklich hart. Ja.
Ich nehme an, der Versicherer hat auch vermutet, dass vielleicht die Brandstiftung war.
Ja, das ist ja so. Also Versicherer oder nicht Versicherer, vor allem die Polizei ist sofort vor Ort. Und dann bist du eigentlich, bis das Gegenteil bei uns ist, bist du potenzieller Brandstifter. Und das ist noch schwierig zu ertragen. Oder? Einerseits hat man sonst schon genug Probleme um die Ohren. Und nachher, ich weiss noch, es waren etwa 5 Brandfahnder, die waren hier rum und haben alles untersucht. Und wenn man die gefragt hat, was ist irgendein Gespräch probiert anzuknüpfen, dann haben sie gesagt, es tut mir leid, wir dürfen nicht mal mit euch reden, eigentlich. Also guten Tag schon, oder? Aber nicht einfach, was machen wir oder was haben wir gefunden oder nicht gefunden. Dann bist du plötzlich auf der anderen Seite von der Barriere, oder?
Du bist verdächtigt.
Ja.
Es ist dann zum Glück anders herausgekommen. Also man hat herausgefunden, was die Ursache war. Nach dem Brand hat da der Glaube eine Rolle gespielt. Ich meine, es brennt ja ziemlich viel ab und der Stress ist gigantisch. Mhm.
Ja, also das ist eine gute Frage und das war eine sehr schwierige Phase, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, ich bin fest im Glauben. Oder? Und wenn nachher so eine einschneidende Sache passiert, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Vorstellungen, wie es jetzt weitergehen sollte oder wie Gott jetzt reagieren sollte oder was auch immer. Und das war dann nicht der Fall gewesen. Also kommt mir gleich der Petrus in Sinn, als er aufs Wasser ist und nachher gesunken ist, weil irgendwann setzen nachher Zweifel ein. Oder? Also man sucht vor allem, wie wieder aufbauen soll man, was soll man und so weiter. Da kommen so tausend Fragen in so vielen neuen Situationen. Da möchtest du effektiv, dass Jesus nicht da steht und sagt, so, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dem anrufen, jetzt musst du jenes Formular ausfüllen. Und das findet halt so nicht statt, oder? Und ich habe mich dort eigentlich sehr allein gefühlt, oder? Oder manchmal gebetet, Herr, ich brauche und ich sollte und was soll ich und so. Und ja, es war dort eine schwierige Zeit, gewesen, auch vom Glauben her. Erst im Nachhinein, muss ich sagen, war eigentlich die Rettung, gewesen, der Brand, weil das ganze Konzept ist, haben wir nachher aufgehört mit der ganzen Top-Gastronomie. Und das war wahrscheinlich die Rettung, gewesen, sonst wäre ich vielleicht, gut, ich weiß nicht, ob ich mir, ich glaube nicht, ob ich mir das Leben genommen hat, wie auch nie. Aber ich hatte dort mehrere Kollegen gehabt, in der gleichen, also im Kanton Bern waren wir nur zu dritt gewesen, mit 17 Punkten. Mhm. Aber alle Kollegen in dieser Liga, muss ich sagen, die haben alle irgendwie Schaden. Nein, da sind die Ehe kaputt gegangen oder sie sind gesundheitlich irgendwo auf der Strecke geblieben oder sie haben Alkoholprobleme oder irgendetwas gehabt. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Brand nicht wäre gewesen, wäre es mit mir vielleicht auch so rausgekommen.
Ja, und auch Gastronomie hat ja in dem Fall, wenn du vorher gesagt hast, es hat nicht mehr so funktioniert, ja, wegen der Liga, ja, wo wir gespielt haben drin, könnte man ja auch Konkurs machen oder so.
Ja, ja gut, ja, das wäre, also, ja, es ist noch schwierig, jetzt alles zu erzählen, ja, das ist eine lange Geschichte, oder?
Mit steht alles im Buch.
Mit einem Konzept, das wir nachher hatten, und es ist wirklich bis Rand vom Konkurs gegangen, bis wir den Bauland verkaufen konnten, die ganze, ja, Geschichte gewendet hat.
Ja. Auf das kommen wir gerade. Also nachher, die Krone ist ja wieder aufgebaut worden, natürlich nicht mehr gleich. Und ihr habt das Konzept geändert. Ihr habt dann nicht mehr nur Gastronomie gemacht, sondern Gastronomie mit Kultur
gekoppelt.
Was war das für ein Konzept gewesen, oder was habt ihr da dabei?
Also das Konzept war eigentlich Kultur und Kulinarik gewesen. Lustigerweise gibt es das hier also heutzutage ab und zu erfolgreich. Wir waren diesbezüglich ein bisschen Vorreiter und einerseits hat es gut funktioniert. Wir haben 8 Saison lang so Varieté-Dinner-Spektakel gehabt, die super gelaufen sind. Aber zwischendrin also, haben wir auch Anlässe gehabt, wirklich von einem sehr hohen Niveau, immer Kultur und Kulinarik. Aber die Leute sind dann schon gekommen für diese Anlässe, aber zwischendrin nicht mehr so. Also für ein Geburtstagsessen oder für mal mit der Familie essen und so. Sie sind in andere Lokale gegangen und für die speziellen kulturellen Anlässe zu uns. Oder? Und das, wir hatten dann eine Medienpräsenz gehabt, wie nie zuvor, also ganze Bundesordner voll Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Aber die Kasse hat nicht mehr gestimmt. Und das ist dann recht schwierig geworden.
Obwohl eigentlich ja kulturell Prominenz auftreten ist bei euch, in diesen Jahren, dann ist der Kulturpartner irgendwann ausgestiegen. Also das ist schwierig geworden in der Zusammenarbeit. Warum ist das schwierig geworden?
Ja, das war speziell. Eben, wir haben eine AG gegründet mit einem Partner, der von der Kulturseite gekommen ist und mir von der Gastronomie. Und er war nicht Christ gewesen, und das haben wir aber thematisiert, bevor wir die AG gegründet haben und bevor wir das Verhältnis eingegangen sind, haben wir es thematisiert. Und weil ich habe schon gewusst, dass in der Bibel heisst, wir sollen nicht zusammenspannen mit einem Nichtgläubigen. Ich habe das eigentlich gewusst und dachte, ja, gut, also thematisiert haben wir es und so weiter und so fort. Aber nachher im Verlauf von der Zeit haben sich eben Spannungen ergeben. Weil auch im kulturellen Bereich gibt es ganz viel, was ich als Christ nicht kann vertreten, nicht kann dahinter stehen. Und dort hat es so angefangen, Reibungen gegeben, so ganz im Stillen. Und nachher ist es halt eskaliert, weil ich habe auch, morgen habe ich einen Andachtstext auf das WC der Mitarbeiter gehängt. Weil ich immer denke, dort sind sie allein, dort sind sie nicht beobachtet, dort lesen sie es, und das haben sie auch. Und nachher hat der Kulturpartner eine Mitarbeiterin eingestellt, die lesbisch war. Und die hat sich angefangen zu stören an diesen Andachten. Und das hat sich zugespitzt, Bis zum Punkt, wo eben der Partner gesagt hat, entweder hörst du auf mit diesen Andachten oder ich steige aus. Und bei entweder oder Situation ist es immer schwierig und das war halt jetzt oder gewesen. Und das war das Ende der Zusammenarbeit. Genau.
Dann habt ihr darüber aber natürlich weitergemacht, aber nicht mehr in dem gleichen Konzept, sondern ihr habt so etwas wie ein Catering aufgebaut, dann entwickelt und auch Menschen dazu genommen, die enge Grenzen haben oder auch mit Einschränkungen müssen durchs Leben. Was habt ihr denn gemacht?
Ja, es ist so, also wie gesagt, als das gescheitert ist mit dem Kulturpartner, haben wir eben können, ausgerechnet dann, was von mir aus auch kein Zufall ist, haben wir können Bauland verkaufen, weil wir ja eben Landwirtschaft hatten, früher noch. Von diesem Landwirtschaftsland ist ein Teil in der Bauzone, haben wir können verkaufen, dann haben wir können finanziell sanieren, Gott sei Dank. Und dann sind wir 40 Tage in Auszeit gegangen, Therese und ich. Und dann haben wir beschlossen, wir machen ein soziales Konzept. Das heisst, wir haben nachher mit randständigen, also leistungseingeschränkten Leuten, haben wir Suppe, Glassen und Fertiggericht produziert für Wiederverkäufer, also Globus Delicatessa zum Beispiel, oder auch Landishops hat ein paar gehabt und einfach ein paar Wiederverkäufer. Und haben dann das kleine Konzept in der Krone, wo Dorfbeisler geheissen, haben wir noch einfach am Mittag geführt mit drei Menü. Therese ist mit jemandem eingeschränkt, mit dem Service, ich mit jemandem in der Küche. Und so haben wir das nachher 8 Jahre lang betrieben.
Hat dann nicht ein bisschen gebissen? Also plötzlich bist du nicht mehr an der Spitze und dann arbeitest du mit Menschen, die sehr enge Grenzen haben und niemand fragt nach dir. Und dann musst du denen noch also beibringen, dass etwas produziert mit dir zusammen, wo man vielleicht nicht einmal verkaufen kann. Oder wo du musst die Bette machen beim Coop.
Ja, nein, also es ist natürlich eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Optik. Also in all diesen Jahren, wo wir ja viel erlebt haben in der Top-Gastronomie und so, muss ich sagen, dass wir eigentlich Frieden und Erfüllung so nicht haben gefunden haben. Hingegen haben wir gemerkt, dass Beziehungen zu Mitmenschen, also vor allem zu den Mitarbeitern, das Wichtigste ist, wo bleibt, wo die Zeit überdauert oder wo eben auch die Krisen haben überdauert und haben nachher das Gefühl gehabt, oder in dieser Auszeit nachher zum Schluss gekommen ist, wir wollen unser gastronomisches Know-how zusammen mit eben anständigen Leuten probieren zu verwirklichen und das haben wir dann nachher mit diesem Konzept auch können und das hat auf einer ganz anderen Ebene hat das natürlich eine Befriedigung gebracht.
Die Krone, also wo man die wieder aufgebaut hat, ist ja die dann zu gross gewesen. Ihr habt dann auch einen Untermieter gehabt oder irgendwie eine Schokimanufaktur, glaube ich, hat angefangen. Mhm. Und eines Tages haben die wollen sich vergrössern, weil sie auch Erfolg hatten. Und ihr seid auch ein bisschen ins fortgeschrittene Alter, wenn man mal so darf sagen, gekommen. Und haben dann ihnen eigentlich mehr Raum gegeben und mit dem auch aufgehört. Seitdem habt ihr auch andere Projekte noch gemacht. Ich habe gelesen, Therese, vor allem Richtung Asien, du mit Afrika oder so in dieser Richtung. Was habt ihr denn da noch weltweit angerissen?
Ja gut, also muss ich ein grosses Wunder einblenden. Also wir haben von Anfang an mit der Arbeits- und Wohngemeinschaft haben wir den Küchenteil geteilt mit den Freunden, die du erwähnt hast.
Also mit dieser Schocke.
Mit dieser Schocke, die haben eben auch noch das Catering-Stand bei und immer noch. Und wir haben mit unseren eingeschränkten Leuten, leistungseingeschränkten Leuten, haben wir Seite an Seite gearbeitet mit ihren Top-Profis. Und das haben wir 8 Jahre lang gemacht, weil wir gegenseitig Keller offen hatten, Kühlräume offen hatten. Und dass es nicht ein einziges Mal einen Konflikt gegeben hat zwischen ihren Leuten und unseren Leuten, das ist für mich immer noch eines der grössten Wunder, wirklich. Und eben nachher haben sie das, ist irgendwie der Punkt gekommen, 2014, wo sie gesagt haben, jetzt sind sie so gewachsen, wir müssen das Ganze, alle Räume haben, oder wir müssen ausziehen. Und dann haben wir uns wirklich zurückgezogen, Therese und ich, und haben ihnen den ganzen Betrieb überlassen. Und Therese ist dann nachher, das war 2013, ist sie nachher nach Myanmar und hat dort können ein Konzept aufbauen, ein Gästehaus, das Schule für Waisenkinder hat querfinanziert. Oder? Wäre wieder eine lange Geschichte, sicher zu lange, für jetzt hier aufzugreifen. Und ich bin dann nach Togo, also Westafrika, in ein Konzept involviert worden, wo Landwirte landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und auch noch Schüler die Schule begleitet. Das ist leider jetzt seit diesem Jahr nicht mehr auf unserer Seite. Wäre auch wieder Geschichte, warum nicht. Aber also aktuell bin ich Sender mit Flüchtlingen engagiert.
Du beschreibst auch im Buch die Erfahrungen, die mit Leuten aus verschiedenen kulturellen Hintergründen zum Weihnachtsessen kochen, dann da mit Flüchtlingen aus Afghanistan gemischt mit Afrikanern und anderen, wo dann da alle in der Gruppe sind und dann musst du schauen, wie das funktioniert. Ich habe sehr mit hohem Interesse gelesen, auch deine Beschreibung, wie dann da die verschiedenen Kulturen auf dich wirken und du plötzlich vom Spitzenkoch zum Gango wirst, weil die alle bestellen, dann was sie brauchen für ihre Menüs und so. Also sehr interessant, lohnt sich zum Lesen. Jetzt vor anderthalb Jahren ist dir plötzlich schlecht gegangen, also du hast eine Herzoperation müssen über dich ergehen lassen, quasi. Was ist da passiert?
Ja, also das ist eigentlich sowieso ein Wunder, das verstehe ich heute nicht wirklich, weil ich habe einfach so einen Druck gehabt auf der Brust und so und der Hausarzt hat gesagt, ja, wir können mal Kardiologe und so. Und der Kardiologe hat das Belastungs-EKG gemacht und das war super. Ja, 170 Watt, kein Problem, alles gut. Dann hat er gesagt, aber wir machen sicherheitshalber noch ein CT. Und dann, bei diesem CT kommt der Arzt und sagt, wir müssen abbrechen, es geht nicht, das Herz ist dermassen zu, wir können nicht einmal Kontrastmittel spritzen. Und dann hat es sofort eine Operation gebraucht, 4 Bypasses. Und wahrscheinlich haben einige von euch das schon mal erlebt, 4 Bypass, also da wird das ganze Brustbein aufgeschnitten, das Herz wird nachher freigelegt, wird abgestellt und nachher wird die ganze Geschichte, die vier Pässe werden montiert und dann wird das wieder zusammengeheftet und mit Silberklammern das Brustbein wieder zusammengeflickt und so. Aber wenn man dort erwacht nach der Narkose, bei mir war es 16 Stunden oder was, da bist du so etwas von kaputt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also kannst kaum mehr einen Finger bewegen. Oder? Und ein Freund von mir hat das ein halbes Jahr vorher erlebt und hat gesagt, los, der Moment vom Erwachen, bis ich etwa 2-3 Tage später bin ich in der Hölle. Weil einfach keine Kontrolle mehr über seine Bewegungen, über seinen Körper, überhaupt nicht, an Schläuchen. Also wenn ich nicht täusche, ich glaube, 14 Schläuche, die aus- oder reingegangen sind, glaube ich. Auf jeden Fall, er ist der Toll und ich bin dort durch den Himmel. Weil ich habe dort so einen Frieden, so ein Licht, so eine Wärme gespürt, wie ich eigentlich vorher nicht kennt und mir auch wieder eigentlich so nicht erlebt habe.
Würdest du sagen, das ist meine letzte Frage, dass, bevor wir dann das Plenum noch kurz aufmachen, würdest du sagen, dass der Glaube oder Beziehung zu Gott immer getragen hat? Oder hat es auch Phasen gegeben, wo du zweifelt hast und wo es schwierig war?
Ja, also unbedingt. Also das hat es auf alle Fälle gegeben. Oder? Und die eine Geschichte erzählt nach dem Brand, die ganze Zeit vom Wiederaufbau, auf jeden Fall dort, aber auch punktuell zwischendrin. Oder? Da gibt es einfach Situationen, ja, also vor allem auch, wenn man manchmal Schicksal mitverfolgt von Leuten, die einem nachstehen, die man einfach schlichtweg nicht begreifen kann, warum ist jetzt das so, oder auch, wenn man in die Welt rausschaut und das Stichwort Ukraine-Krieg, oder, wo einfach so viel Leiden ist, so viel Leid ist, und so, dass man manchmal fast nicht auf die Reihe bringt. Oder? Aber ich habe nie den Glauben verloren.
Danke vielmals. Bevor wir dann zu einem Schlussvotum kommen von dir, machen wir es wie immer. Wir haben Zeit noch für ein, zwei Fragen. Vielleicht gibt es etwas, wo jemand sagt, sag noch einen Satz zu dem oder so. Kommen wir doch zum Schlusswort und ich bitte dich wie immer, hast du noch für uns irgendein Schlusswort, eine Ermutigung, etwas, was dir zusammenfassend wichtig ist, was du uns möchtest aus deiner Lebenserfahrung mitgeben?
Ja, sicher, gerne. Ja. Also, Gott ist gut, Gott ist treu, auch wenn du daran zweifelst.
Fertig. Ja. Gut, danke vielmals.